Hi, herzlich willkommen bei Ganz da. Hier ist Anne Pumperla, so schön, dass du da bist, zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Und wir haben heute den Autor und evangelischen Pfarrer Tilman Haberer zu Gast, der, ja, ich kann es nicht anders sagen, der im deutschsprachigen Raum als Theologe eine Koryphäe ist. Er hat mit Marion und Tiki Küstenmacher zusammen den Klassiker Gott 9.0 geschrieben. Das kennst du sehr wahrscheinlich. Und ich habe die Arbeit von Tilman so richtig entdeckt durch sein Buch Von der Anmut der Welt. Von der Anmut der Welt. Und dieses Buch ist einfach, lies es einfach. Lies es unbedingt. Ich habe es schon so oft weiterempfohlen. Es ist eine Theologie zu einer christlichen Spiritualität, wie wir sie hier bei Ganz da praktizieren und glauben. Also Entwurf einer integralen Theologie ist der Untertitel des Buchs. Und dieses Buch spricht mir so sehr aus dem Herzen, aber nicht nur aus dem Herzen, sondern auch aus dem Verstand. Also wenn du gerne nachdenkst über spirituelle Themen und die gerne für dich ja, systematisierst, theologisch in ein System bringst, darüber nachdenkst, wie das alles zusammenhängt, was bestimmte Begriffe aus der christlichen Tradition wie Gott, Sünde, Gnade, Erlösung und so weiter, was das in der heutigen Zeit bedeutet, was das für dich und dein Leben bedeutet, dann lies dieses Buch Von der Anmut der Welt. Und genau, also Tilman Haberer ist wirklich der Theologe für mich im deutschsprachigen Raum, der das Buch geschrieben hat. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist das Buch, das ich selbst gerne geschrieben hätte. Und es ist aber auch voll okay, dass er das geschrieben hat, dass er das geschrieben hat. Super, oder? Nein, ich sage das ganz ohne Neid, denn ich weiß ganz genau, ich hätte es so niemals schreiben können. Und ich bin einfach froh, dass es dieses Buch gibt und so dankbar für dieses Buch. Und ich genau, ich habe es in der Zeit, in der ich noch Coachings gegeben habe, habe ich es super gerne mal weiterempfohlen, einfach als so eine theologische Inspiration. Und genau, als ich mich dann endlich getraut habe, vor ein paar Wochen Tilman hier in den Podcast einzuladen, habe ich mich halt vorgestellt und einen Link geschickt von meiner Seite und auch vom Podcast, damit er sieht, dass wir theologisch relativ ähnlich ticken. Und dann hat er zurückgeschrieben, dass er nicht nur meinen Podcast und meinen Newsletter abonniert hat, sondern dass letztes Jahr noch ein Buch von ihm erschienen ist, Kirche am Ende, 16 Anfänge für das Christsein von morgen. Auch schon wieder so ein toller Titel. Und in dem Buch werde ich und wird ganz da tatsächlich namentlich erwähnt. Krass, oder? Und das freut mich so sehr und macht mich so stolz auch. Und hier muss ich einmal kurz den Bogen schlagen zu unserem aktuellen Journey-Thema. Alle Emotionen sind willkommen. Denn dieses Stolzsein auf sich selbst, das war für mich lange Zeit eins von diesen ganz verbotenen Tabu-Gefühlen. Und vielleicht kennst du das von dir selber auch, deswegen erzähle ich es hier. Vielleicht kennst du das von dir. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt, vielleicht, also kann sein, dass ich mich täusche. Ich glaube, es ist eher ein Frauenthema vielleicht. Aber kannst ja mal gucken, ob du das von dir selber auch kennst, diesen Gedanken. Vielleicht kommt es auch irgendwie aus so einer veralteten kirchlichen Form der Kommunikation. Dieses immer ganz demütig und klein sein und klein spielen und eigentlich ehrlich gesagt dann doch lieber das Licht unter den Scheffel stellen und immer darauf hinweisen, eher wie dankbar man ist und was man alles zu verdanken hat und anstatt einfach mal zu sagen, boah, wie cool, das habe ich gemacht und ich bin voll stolz drauf, guck mal. das fühlt sich immer noch so ein bisschen befremdlich an. Und genau, vielleicht kennst du das von dir, diesen Gedanken, ja, dass man eben ganz bescheiden und demütig sein soll. Und dass eben dieses Stolz zu sein zu sehr nach Ego klingt und nach sich selber groß machen und nach Angeberei. Und Genau da geht es dann darum, genau diesen limitierenden Glaubenssatz, der da ja hintersteckt, der dieses Gefühl sozusagen verbietet und nicht zulässt, nicht erlaubt, diesen Glaubenssatz dann ganz liebevoll an die Hand zu nehmen und dann mich von Herzen zu freuen und stolz zu sein und das in vollen Zügen zu genießen. Genau, das war jetzt so ein kleiner Exkurs zu unserem Journey-Thema. Alle Emotionen sind willkommen und zu den verbotenen Gefühlen wollen wir jetzt am nächste Woche Donnerstag also in, quasi in einer Woche, also je nachdem, wann du den Podcast hörst, am Donnerstag, den 16.05. von 18.30 Uhr bis 20 Uhr ist das nächste Journey Live. Und komm da super gerne, melde dich noch bei der Journey an und steig da einfach noch mit ein. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn wir werden an dem Abend genau zu den verbotenen Gefühlen arbeiten. Und ich glaube, das wird ein ganz toller, besonderer und heilsamer Abend. Also spring da gerne noch mit rein. Links stelle ich dir in die Shownotes, wie immer. Genau. Und aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude und Inspiration und ja, Begeisterung von bei diesem einfach nur wundervollen Gespräch mit Tilman Haberer. Also, hallo Tilman Haberer, ich freue mich, sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Mhm. Ja, schön. Ich bin auf dich, auf deine Arbeit aufmerksam geworden durch das Buch Von der Anmut der Welt. Mhm. Beziehungsweise, also ich kannte dich vorher schon durch Gott 9.0 natürlich. Ja, ja. Genau, aber Von der Anmut der Welt, das hat mich so begeistert. Also es ist auch ehrlich gesagt, das ist wirklich das, woran ich auch die ganze Zeit selber arbeite, auch als Theologin. Also, also es ist, also eigentlich ist es das Buch, was ich immer hätte schreiben wollen. Und es ist wirklich, ja, für mich, also hast du da wirklich auch nochmal ein theologisches System entworfen, was ich auch, das habe ich dir ja auch geschrieben, was ich auch immer gerne weiterempfehle, auch in Workshops oder Coachings, weil es einfach nochmal das, was vielleicht eher so wie so eine spirituelle, wie so eine Intuition für mich ist oder so eine Ahnung, nochmal in Theologie kleidet.
Ja. Also genauso ging es mir, als ich deine Reihe gehört habe über, worum es im Christentum wirklich geht. Da habe ich mir gedacht, ja, wir sind total auf der gleichen Spur unterwegs. Du machst es mehr praktisch orientiert, spirituell. Und bei mir ist es halt mehr so ein Branding. Also so, es ist halt Theologie. Ich habe versucht, das einfach auf der reflexiven Ebene das im Grunde das Gleiche zu entfalten, was du eben mit deiner Art und auf deinen Wegen machst. Mhm. Fand ich total spannend. Mhm.
Ja, schön. Das ist echt. Also zu der Reihe hat mich tatsächlich, also unter anderem auch dein Buch inspiriert. Also weil ich einfach die Idee auch so toll finde und das so also unglaublich wichtig finde, diese alten oder ja, also traditionellen Begriffe einfach neu zu übersetzen. Mhm, und das ist ja genau das, was du machst. Ne?
Ja.
Ja. Die von der Anmut der Welt, die Anmut der Welt, was ist das?
Ja, also zu dem Begriff Anmut vielleicht. Also ich bin da im Gespräch mit meinem Lektor drauf gekommen, das Buch so zu nennen. Weil der Begriff Anmut ist eine mögliche Übersetzung von dem griechischen und hebräischen und auch lateinischen Wort, das in unserer Bibel normalerweise mit Gnade wiedergegeben wird. Und Gnade ist halt im Deutschen so ein Wort, in dem so ein Gefälle drin ist von einem, der oben sitzt und den bösen Sünder, der eigentlich Strafe verdient hätte, begnadigt. Und das ist eben nur ein ganz marginaler Aspekt von dem, was eigentlich gemeint ist, wenn Paulus meinetwegen von Gnade spricht. Deswegen habe ich geschaut, welche anderen Übersetzungen gibt es denn. Und da ist Anmut eine, die tatsächlich in allen drei alten Sprachen, Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, mitschwingt bei den entsprechenden Wörtern. Und das fand ich so schön, dass ich gedacht habe, das kommt aus dem Titel.
Ja, das ist richtig schön. Und ich finde das auch, ja, ich kann das auch total nachvollziehen, dass, wie du sagst, dass in Gnade so ein Gefälle drin ist, was wahrscheinlich dann auch so von diesem althergebrachten, ja, wir Menschen sind erstmal alle Sünder und müssen da rausgeholt werden und uns irgendwie verdienen, Gnade. Und so wie du es auch beschreibst und diese Anmut, das ist ja was schon da ist. Also in der wir uns auch schon befinden. Und
genau.
Was in allem enthalten ist. Auch den Panentheismus, also wie du ihn beschreibst im Buch, das finde ich auch, so einleuchtend, wie du es darstellst. Ja. Schön, ja. Schöne neue Übersetzung. Ist auch mein Name, also Anne ist ja auch die Gnädige, das finde ich auch, dafür würde ich nochmal drüber nachdenken.
Ja. Ja.
Wie kam es dazu, dass du es geschrieben hast? Also, was war der Auslöser?
Du hast vorhin gesagt, das ist das Buch, was du selber gerne schreiben wolltest. Es ist das Buch, was ich schon fast immer schreiben wollte. Also spätestens seit wir Gott 9.0 fertiggestellt hatten. Geschrieben haben wir es 2011. Rausgekommen ist es 2012. Und da war mir schon eigentlich ein Anliegen, für diejenigen, die Gott 9.0 kennen, ist es jetzt ein Begriff, die Stufe Gelb, also Gott 7.0, da mal zu entfalten, was denn so diese alten Begriffe, Gott, Jesus Christus, Sünde, Gnade und so weiter, was damit eigentlich gemeint ist und wie man das heutig ausdrücken kann, so dass es ein Mensch, der heute lebt und ein heutiges Bewusstsein hat, auch verstehen und was damit anfangen kann. Ich habe mich einfach auch immer geärgert über Menschen, die so sagen, Christentum und Gott und das ist doch alles sowas von überholt und outdated und ihr habt doch, ja. Und ich denke mir, nee, eben nicht. Es wird nur mit Bildern übermittelt, die heute für viele nicht mehr stimmig sind. Ja, so der Gott, der da oben sitzt oder außerhalb der Welt irgendwo in einem Jenseits und von da aus eingreift, wenn man ihn ordentlich schön auf die richtige Weise bittet und so. Das, klar, an diesen Gott glaube ich auch nicht.
Ja.
Also das habe ich auch im Gespräch mit Atheisten schon gesagt. Der Gott, an den du da nicht glaubst, an den glaube ich auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und dieser Ärger geht aber, also bei mir auf jeden Fall, ich kann es total nachvollziehen, aber geht auch in beide Richtungen. Also es ist halt einmal so dieses, diese Vorurteile dem Christlichen gegenüber, der christlichen Tradition gegenüber, wo ich dann immer so denke, das ist gar nicht so. Und andererseits aber auch dann auf die Art der Kommunikation, die teilweise von innerhalb kommt. Aus evangelikalen Kreisen ja sowieso, aber teilweise auch aus der Landeskirche.
Und da gibt es dann dieses komische Argument, das ist so ein Zirkelschluss, dass Kolleginnen und Kollegen teilweise sagen, ja, solche neuen Erkenntnisse kann man doch der Gemeinde nicht zumuten. Ja, aber wenn man es der Gemeinde nicht zumutet, dann lernt sie ja auch nicht mit diesen Erkenntnissen oder mit diesen Beschreibungen umzugehen und bleibt einfach unmündig in diesen traditionellen Bildern und wer dann mit den traditionellen Bildern nichts mehr anfangen kann, der steigt dann halt aus, weil er keine Alternativen dazu hat.
Ja, genau. Dieser Gedanke der Zumutung ist ja schon auch ein bisschen arrogant. Da ist ja auch dann schon wieder so ein hierarchisches Gefälle drin. So, also wir als Theologinnen und Theologen könnten das und die anderen können es nicht. Ist auch überhaupt gar nicht meine Erfahrung. Gar nicht.
Genau, das geht mir auch so. Natürlich kommt manchmal, wenn ich meinetwegen gepredigt habe, in der Art und Weise, so ein bisschen jedenfalls in der Art und Weise, wie ich in dem Buch schreibe, dass dann mal eine kritische Rückmeldung kam, aber ganz, ganz selten. Eigentlich eher so, jetzt habe ich das mal verstanden. Also das ist sozusagen, das war der Hintergrund. Es ging mir eigentlich auch darum, eine Summa meines theologischen Denkens und Lebens aus 40 Jahren Theologie mal aufzuschreiben. Das war mir einfach ein persönliches Anliegen. Das heißt, ich habe es auch für mich geschrieben, dieses Buch, um mal das wirklich durchzuformulieren, was mir so im Lauf der meines Lebens als Theologe und Pfarrer wichtig geworden ist und was so meine Erkenntnisse waren. Ja, Und wenn es anderen Leuten hilft, sich und ihre eigene christliche Tradition besser zu verstehen oder sich wieder neu anzueignen, umso schöner.
Ja, echt. Und das tut es. Also es ist schon, also du hast ja gesagt, auch, also oder hast ja gesagt, ja, also ich würde eher praktischer rangehen und du eher theologischer, aber ich finde, es ist ein total theologisches Buch und ich mag das auch, dieses theologische Nachdenken, ich brauche das auch. Und gleichzeitig finde ich, ist es aber ein seelsorgliches Buch. Also deswegen, ich empfehle es auch, du hast ja auch als Seelsorger gearbeitet, ganz viele Jahre, richtig? Und,
genau.
Und, genau, und ich finde, das ist, es ist ja eben nicht so, dass es rein abstrakt bleibt, sondern es geht genau ja auch auf die, also es ist schon ja auch eine Übersetzung, wie es dann auf das eigene Leben angewendet werden kann.
Ja, und ich meine, das ist auch, war auch ein ganz, ganz altes Anliegen von mir. Ich sehe mich eigentlich noch im ersten Semester im Hörsaal sitzen und mir denken, ja, ist ja irgendwie alles ganz interessant, aber mein Anliegen wäre es, das so auszudrücken, dass es eben jemand, der nicht Theologie studiert, auch versteht und was damit anfangen kann und was von der Faszination spürt und mitbekommt, die in dem allen ja eigentlich drinsteckt.
Ja. Ja. So. Und das ist ja da. Also ich finde das auch so, so schön, dass also es gibt ja, also wir, also niemand muss diese Bedeutung fürs jeweils eigene Leben produzieren, sondern die ist ja da. Die liegt ja in der Botschaft selbst drin. Ja. Und es geht ja dann nur darum, also vielleicht nicht mal mit Formulierungen Menschen damit zu berühren, sondern eher mit Formulierungen Menschen nicht davon abzuschrecken.
Ja.
Also dass diese Bedeutung eben, also die ist ja vorhanden, das ist ja nicht was man machen kann.
Ja.
Also so glaube ich das auf jeden Fall.
Ja, das sehe ich genauso, ja.
Würdest du sagen, das ist, also es ist ja ein ein sehr offener Ansatz, also er ist eindeutig christlich, also so, das ist also völlig klar und trotzdem ist ja da diese riesengroße Offenheit drin. Die mir auch immer so wichtig ist, dass es eben nicht diese Voraussetzung ist, dass man jetzt irgendwie christlich geprägt ist oder so.
Ja.
Und diese Offenheit, die findet man ja sonst oder viel eben in den mystischen Ansätzen. Wie stehst du zur Mystik?
Also für mich ist Mystik eigentlich ich kann mich eigentlich nur auf den viel, viel, viel zitierten Satz von Karl Rahner beziehen. Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird kein Christ sein. Ja, also er hat es ein bisschen anders gesagt, aber also wenn wir die Mystik nicht wirklich wieder entdecken und pflegen, dann ist das Christentum wirklich obsolet. Also, wobei ich Mystik sehr weit verstehe. Also deswegen finde ich auch deine Arbeit so schön, dass du nicht davon ausgehst, man muss jetzt irgendwie zweimal im Jahr 10 Tage lang in die Stille gehen und jeden Tag dann 10 Stunden sitzen und ansonsten jeden Tag morgens und abends jeweils eine Dreiviertelstunde sitzen und dann ist man erst so spirituell, sondern also dieser Ansatz, einfach diese kleinen Einheiten, durchatmen, kurz zu mir kommen, und dann weiter. Ja, das finde ich so schön. Das ist für mich auch eine Form von lebbarer Mystik, für die man nicht ins Kloster gehen muss, sondern die man im Alltag leben kann.
Ja, ja. Ja, genau, man verbindet Mystik so oft mit diesem Lebens- oder Alltagsfernen und eigentlich ist das Gegenteil der Fall.
Genau.
Und eben aber auch dieses, also dieses offen Christliche, also genau. Also wie würdest du das für dich beschreiben? Weil das ist auch so eine Frage, über die ich immer nachdenke. So, was ist überhaupt christlich? Also so wenn ich in der Tiefe überzeugt bin, dass das eine universale Bedeutung hat, die jedem Menschen gilt und auch, also das machst du ja auch in deinem Buch so deutlich, dass also Jesus Christus als Prototyp des Menschen zu verstehen. Und Was ist dann das Christliche?
Also ich sage gerne, das Christliche ist meine Muttersprache, in der ich eine Erkenntnis oder eine Wahrheit oder eine Wirklichkeit auszudrücken versuche, die andere in anderen Sprachen beschreiben, aber es geht um die gleiche Sache. Mhm. Und nachdem Deutsch tatsächlich kein bisschen besser ist als Englisch, Türkisch, Balinesisch oder sonst was, ist da auch keine Wertung drin. Es ist halt mein Zugang. Ich bin damit geboren. Ich bin halt in eine evangelische Familie reingeboren in diesem Land. Ja, und habe das auf diese Weise kennengelernt. Ich hatte mal so ein mystisches Erlebnis in Jerusalem, ausgerechnet, wo mir so klar wurde, ich habe diese Stadt vor mir gesehen, um die sich drei Weltreligionen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden fast erbitterte Kriege führen und was da an Blut geflossen ist, nur um die Frage, welcher Gott ist der Richtige. Mhm. Und es war mir so klar, diese Frage ist völlig, völlig daneben. Und mir ist Gott eben in dieser Gestalt begegnet, in Gestalt von diesem Jesus Christus und einem Juden begegnet er halt in einer anderen Gestalt, in der Gestalt der Tora und der Auslegung der Tora und dem Gespräch über die Tora und einem Muslim begegnet er wieder auf andere Weise. Und es ist völlig in Ordnung, weil es ist der gleiche Gott. Mhm. Ja. Und in der Tiefe eigentlich auch die gleiche Erfahrung, wir haben nur unterschiedliche Wörter dafür.
Ja. Oder das zumindest ist das aus christlicher Perspektive so. Also es kann ja sein, dass es eben aus einer anderen Perspektive so ist, dass jemand doch auch sagt, ja, nee, es ist nicht der gleiche Gott, es ist ein anderer Gott.
Könnte sein, aber ich glaube das eigentlich nicht, wenn jemand wirklich in dieser inneren Religiosität ist, also auf diesem spirituellen Weg wirklich, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich sagt, doch ist es schon vorstellbar, weil das hat auch was mit der Entwicklung der Bewusstseinsräume zu tun. Mhm. Also mein Beispiel dafür ist ja immer Bernhard von Clairvaux, der ein Mystiker war und eine glühende Christusliebe hatte und gleichzeitig ein unglaublicher Einpeitscher für die Kreuzzüge. Ja, den Menschen gesagt hat, Gott will es, dass ihr die Muslime abschlachtet. Also es ist schon möglich. Aber ich denke, wenn jemand innerlich zu so einer Weite gekommen ist, wie sie eben im grünen oder gelben Bewusstseinsraum vorhanden ist, dann geht es nicht mehr.
Mhm. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, ja.
Also in der traditionellen Religiosität, die kann sehr tief spirituell verwurzelt sein und trotzdem auf dieser Ebene eng sein. Mhm. Aber ich glaube, also auch ganz viele, die in der traditionellen Frömmigkeit sind, erkennen andere, die in ihrer Frömmigkeit tief verwurzelt sind, seien es Hindus oder Muslime oder was auch immer, die erkennen die auch als Geschwister. Mhm. Zumindest eine Hoffnung.
Ja, weil Religion, also ich glaube auf jeden Fall, dass es auch ohne Religion geht. Also so, man braucht nicht sozusagen die Sprache einer Religion dafür. Also ich kenne auch Menschen, die ganz eine ganz tiefe Gottesbeziehung leben, ohne in irgendeiner Religion verwurzelt zu sein, außer eben durch die Kultur, in der sie leben. Aber so. Und dass Religionen natürlich immer nur so bruchstückhafte Darstellungsformen sind, die immer auf etwas hinweisen, was nicht komplett davon erfasst werden kann.
Genau.
Genau. Und dass diese Tiefe, also sozusagen, wenn man diese religiöse Erfahrung dann in der Tiefe weitergeht, dann, dass man dann immer an diesen Punkt kommen muss, dass dahinter immer noch mehr ist und dass es nur ein Hinweis ist auf etwas, was noch tiefer liegt. So.
Mhm. Ja. Ja. Ja, es gibt auch dieses schöne Bild, dass Religionen sind wie bunte Glasscheiben, die halt das Licht einfach, das Licht, das weiß ist, aber eben nur in einer bestimmten Wellenlänge durchlassen. Und dann sieht das Licht eben rot aus und für den anderen sieht es gelb aus und für den nächsten sieht es grün aus. Und zusammengenommen ergeben diese ganzen Farben wieder das Weiß. Also jeder hat so seinen Teil der Erkenntnis und eigentlich erst zusammengenommen kommen wir dem, was Gott bedeutet oder wer Gott sein könnte, ein bisschen näher.
Ja.
Also wir es in unserem eigenen System können.
Ja. Ja, das ist ein richtig schönes Bild auch. Und was ist dann das in der Welt, was oder auch im individuellen Leben, was dem so komplett widerspricht? Also der Anmut und also oder dem Licht.
Ja.
Oder wo es nicht durchkommt. So.
Das ist einfach die harte Realität sozusagen. Es ist ja so, dass ein Mensch spätestens dann, wenn er geboren wird, sozusagen, also Situationen ausgesetzt ist, die er als negativ empfindet, als nicht lustvoll, als schmerzhaft. Es ist wahrscheinlich auch schon vorgeburtlich, gibt es diese Erfahrungen ja auch schon. Und es ist einfach eine Tatsache, dass wir immer eben vom ersten Atemzug an oder vielleicht von der Zeugung an solchen Einflüssen ausgesetzt sind, gegen die wir uns dann wehren. Weil es einfach nicht schön ist, Hunger zu haben oder in den nassen Windeln zu liegen, dann schreit ein Baby eben, um sich zu wehren, um diesen Zustand abzuwenden und wieder in einen lustvollen Zustand zu kommen. Und dieses Wehren, das wird uns zur zweiten Natur, zur Gewohnheit, zu einem Charakterpanzer. Und der verhindert einfach, dass wir in Offenheit und Liebe so wie wir ursprünglich gedacht sind, miteinander umgehen, weil immer dieses Misstrauen da ist, der andere könnte es ja vielleicht nicht gut mit mir meinen, also bewusst oder unbewusst ist das einfach da und ich stütze mich. Und das ist das, was, im Grunde ist das, was die theologische Tradition mit Erbsünde beschreibt. Ja, wir können nicht anders. Wir werden da reingeboren. Mhm. Das ist aber jetzt nicht was irgendwie, was uns schuldig, ja, wir werden auch schuldig zum Teil an Mitmenschen, aber das ist jetzt, diese Erbsünde ist nichts, was soll man sagen, ist nicht das, dass es uns eben von Gottes Liebe trennt, so wie es in der traditionellen in der Tradition oft verstanden wurde, sondern das ist etwas, was einfach unsere menschliche Natur, solange wir in dieser Welt sind und atmen, ausmacht. Und da kommen wir auch nicht raus. Wir können nur dran arbeiten und uns versuchen, uns wirklich öffnen zu lassen für die Liebe und immer wieder versuchen, die Liebe zu empfangen und weiterzugeben. Und das ist im Grunde wiederum eine Beschreibung für den Weg der Mystik.
Ja, stimmt. Und dies, also genau, Sünde, also bedeutet ja eine Übersetzung, also es kommt ja von Sund, Trennung, also sozusagen diese Erfahrung von getrennt sein. Also das, du hast ja auch deine persönliche Schöpfungsgeschichte in der in der Anmut der Welt beschrieben. Und dass Gott sozusagen sich, um sich selbst zu erfahren, zu Schöpfung wird und dadurch auch immer als Teile, die getrennt von dem einen Ganzen sind, sozusagen. Genau. Und so erfahren Menschen, also Menschen und wie alles andere, was lebt, sich eben gleichzeitig auch als getrennt. Und das wäre dann diese Beschreibung von Sünde eigentlich letztlich.
Ja. Ich kann ja Erfahrungen nur machen, wenn ich Unterschiede wahrnehme. Also ob etwas warm oder kalt ist, ob was warm ist, meinetwegen, kann ich nur erfahren, wenn ich kalt auch kenne. Ja, und diese Gegensätzlichkeit, diese Polarität, die dann eben auch von angenehm und unangenehm, von liebevoll und abweisend meinetwegen sich äußert. Das ist das, was im Grunde diese Trennung, als diese Trennung beschrieben wird. Und wenn ich Sünde eben, wie du es gerade zitiert hast, als von dem Wort Sund, also Trennung von dem Abgrund her verstehe, dann ist es genau das. Und das ist nichts Moralisches. Das ist einfach eine Beschreibung, ja, wie das Leben ist, dass wir eben nicht so permanent liebevoll sein können, wie wir das vielleicht sogar gerne wollten, aber es geht halt nicht.
Ja, ja. Und das bedeutet nicht, dass wir umgekehrt von dieser Liebe getrennt sind.
So. Genau. Ja. Wir können sie nur halt oft nicht an uns ranlassen.
Ja.
Weil
ja.
der Panzer dazwischen ist.
Ja, ja, ja. Ja, ja, echt. Ja. Ja, schön, also richtig schön auch, also dann wiederum, also die Mystik als einen Weg zu verstehen, um diesen Panzer vielleicht so ein bisschen kleiner werden zu lassen.
Ja, das ist genau so momentan irgendwie mal das Visier kurz hoch zu nehmen und rauszuschauen und einen Sonnenstrahl reinzulassen oder so.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und die, also ich finde, was damit immer zusammenhängt, dann auch im nächsten Schritt, ist die Theodizee-Frage in der Theologie, also die Frage nach, wie kann Gott gut sein, wenn die Welt so schlecht ist?
Bist du da? Also ich kann auf diese Antwort, auf diese Frage keine Antwort geben, die es erklärt.
Ja.
Ja, das Böse existiert, weil, und dann kommt ein Satz und alle sagen, ach so, ja, jetzt ist alles klar. Ne? Ich kann es nur erstmal feststellen, es ist so, es hängt zusammen mit dieser Polarität von hell und dunkel, warm und kalt, links und rechts, oben und unten, Liebe und Hass dann eben auch. Und für mich gibt es keine Erklärung für diese Frage, warum Gott es zulässt. Es gibt nur einen Trost in dieser Frage, nämlich den, dass Gott nicht einfach oben im Himmel sitzt und zuschaut, wie wir da unten leiden und uns gegenseitig Leid zufügen, sondern dass Gott selbst ins Leiden gegangen ist und im Grunde mit mir und mit den Menschen, mit allen Menschen, die im Leiden sind, dieses Leiden miterleidet und miterfährt. Und gleichzeitig trotzdem mehr ist als dieses Leiden und deswegen in unserer Hoffnung diesem Leiden auch eines Tages ein Ende machen wird. Mhm. Ja. Dann, wenn alle Tränen abgewischt werden, wie es in der Offenbarung heißt.
Ja.
Aber solange wir in dieser Welt leben, gibt es einfach Leiden und Ungerechtigkeit und Tod und gegenseitiges Verletzen. Und Gott können wir da nicht rausnehmen. Ja. Als wäre er davon unberührt oder würde vielleicht dann noch oben sitzen und sagen, ach ja, jetzt lasse ich mal den Fritzchen Müller, dem lasse ich jetzt mal leiden, dem nehme ich jetzt mal sein Kind weg. Mal sehen, wie er reagiert. Also, das ist ja völlig absurd, seine Vorstellung.
Ja, ja, ja. Ja, und das ist für mich auf jeden Fall auch dieser unglaubliche Wert oder diese Bedeutung, die wiederum dann die christliche Tradition hat und dieser Trost, der durch die christliche Tradition tatsächlich geschenkt wird, durch Gott, der ganz, ganz Mensch wird.
Genau.
Also bis in die Tiefe.
Mhm. Genau, deswegen bin ich auch wirklich gerne auf dem christlichen Weg unterwegs. Ich meine, ich bin da reingeboren, wenn ich in Kalkutta geboren wäre, wäre ich wahrscheinlich Hindu. Aber ich bin halt nun mal in Kronach geboren und das ist in Deutschland und in einer evangelischen Familie. Und trotzdem hat sich das mir so erschlossen, dass ich sage, ja, ich finde das für mich hilfreich, nützlich, gut und schön. und bin gerne auf diesem Weg unterwegs. Was den anderen Wegen nichts von ihrer eigenen Schönheit und Güte nimmt. Aber für mich ist das der Weg.
Ja, genau. Es geht mir auch so. Also ja. Und na dann sprechen wir doch mal über dein neues Buch. Wie verhält sich die Kirche dazu? Also für dich? Also wie stehst du zur Kirche erstmal vielleicht? Also ein neues Buch heißt Kirche am Ende. Und dann
der Untertitel ist genau der Untertitel
Anfänge,
ist
wichtig.
Unter 16 Anfänge für das Christsein von morgen. Also es ist kein Buch, das sagt, die Kirche ist blöd und die Kirche müsste das und das tun, damit sie wieder zu den Menschen kommt oder so. Ich greife einfach die Beschreibungen auf, die es gibt. Zum Beispiel in der Freiburger Studie, die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ist zu spät rausgekommen, die ist nicht mehr drin. Die Kirche ist einfach, geht einfach ihrem Ende zu. Die Menschen treten in Scharen und in immer größeren Scharen aus. Die Kirchensteuereinnahmen gehen zurück. Die Arbeit, wie sie jetzt getan wird, die kann in 20 Jahren nicht mehr in dem Umfang und in dem Maß getan werden. Es werden heute schon Kirchen verkauft, Gemeindehäuser verkauft. Es studiert kaum noch jemand Theologie. Das heißt, selbst die geringer werdende Anzahl an Planstellen für Theologinnen und Theologen, die werden in 20 Jahren nicht mehr besetzt werden können, weil einfach zu wenig Absolventinnen und Absolventen da sind. So, das ist also einfach eine Beschreibung, die nicht von mir stammt, die ich einfach nur aufnehme aus durchaus auch kirchlichen Verlautbarungen. Und ursprünglich hatte ich tatsächlich die Idee, oder den vermessenen Wahn, ein Buch zu schreiben, wie Kirche sich transformieren müsste, um dem zu begegnen. Aber solche Bücher gibt's ja so seit Jahrzehnten zuhauf und es tut sich nichts. Was ich aber festgestellt habe, als ich für das Buch recherchiert habe, war das, dass es zum Teil in der Kirche, zum Teil am Rand der Kirche, zum Teil außerhalb der Kirche, jede Menge Aufbrüche, Initiativen, Projekte, Communities gibt, die einfach ihr Christsein auf ihre Weise leben. Gar nicht gegen die Kirche, aber zum guten Teil ohne Kirche. Der Ganz-Da-Podcast und die Seite und deine Arbeit erwähne ich auch in dem Buch, weil das ein ganz schönes Beispiel dafür ist, wie jemand, der sagt, mir ist das Christliche ein Anliegen, das ist mein Weg, und ich möchte da auch gerne Menschen auf diesen Weg aufmerksam machen und auf diesen Weg begleiten, aber ich tue das nicht im Rahmen der Institution, weil das wäre mir zu eng.
Ja.
Und ich war wirklich selber, ich habe gestaunt, was es da alles gibt an unterschiedlichsten Aufbrüchen, meistens kleine Gruppen, einzelne oder was weiß ich, 5, 10, 20 Leute, die sagen, wir probieren einfach was aus und tun es einfach.
Ja. Richtig toll. Ich freue mich auch schon drauf. Ich habe eben schon gesagt, ich habe das Buch hier, ich habe es noch nicht gelesen. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin auch gespannt. Ja. Es ist so wichtig, dass es diese Neuaufbrüche auch gibt.
Ja. Und was vielleicht eins noch, was mir eben aufgefallen ist, ist, dass natürlich gibt es auch die missionarischen Initiativen, also so was weiß ich, so diese Megachurches nachempfundenen Geschichten wie ICF oder Hillsong Church oder so. Vieles von dem, was ich so unter diese 16 Anfänge oder unter diese Anfänge für das Christsein von morgen fasse, die haben gar keine missionarische Agenda. Die leben ihr Christsein für sich. Und wenn sie jemand fragt, dann geben sie gerne Auskunft. Aber das eigentliche worum es ihnen geht, ist, hinzugehen oder da zu sein, wo sie sind, Augen und Ohren aufzumachen und zu schauen, was brauchen die Menschen denn hier?
Ja.
Dann da was zu machen. Also sei es dann eben eine Spielplatzaktion oder sei es ein offenes Haus, wo man einfach hinkommen kann und mit anderen sich treffen kann. Sei es eine Beratungsstelle oder ein Bauwagen auf in einem Neubaugebiet, wo keine Kirche hingestellt wird, aber einfach so die Möglichkeit, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass Menschen sich begegnen und sie einander unterstützen können in ihren alltäglichen Vollzügen. Das finde ich total spannend.
Ja, echt. Richtig toll. Und wo halt dann auch so viel von diesem Christlichen wieder so durchkommt, was man ja manchmal bei also Kirche so im herkömmlichen Sinne gar nicht mehr so spürt. Oder wo man auch, wo habe ich das denn, das habe ich auch bei dir gelesen, vielleicht auf deiner Seite oder dass du gesagt hast, dass Menschen, die irgendwie spirituell auf der Suche sind, sich gar nicht an die Kirche gar nicht mehr wenden würden, da gar nicht mehr drauf kommen würden, dass das vielleicht ein Ort sein könnte, wo man was lernen könnte über Leben und Tod, obwohl das ja sehr wohl ein Ort, also für mich auch der Ort ist, wo es so viel dazu zu sagen gibt oder gäbe, aber dass es auch völlig, für mich auch völlig nachvollziehbar so ist, dass Menschen gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass das vielleicht das spirituelle Zentrum vor Ort sein könnte.
Ja, also das ist, und das sage ich auch mittlerweile ohne Zorn und Eifer, da ist die Kirche einfach, sie hat, ich glaube, die Kirche hat in weiten Bereichen so ihre spirituelle Kraft verloren. Sie ist einfach vielleicht zu alt oder keine Ahnung. Und deswegen finde ich diese neuen Aufbrüche so spannend. Also vieles davon wird vielleicht nicht lange halten oder so, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass Menschen einfach neue Wege suchen und ausprobieren und sich nicht von den alten Wegen lähmen lassen und von den alten Bedingungen fesseln lassen.
Ja.
Also ich war ja selber von meinen 40 Jahren Berufstätigkeit war ich 33 Jahre funktionierende Kirche und weiß, wie stark da auch die Zwänge und die Fesseln sind, weil man einfach so viel machen muss, dass man zu einer wirklichen, zu dem, was eigentlich, weswegen ich eigentlich dann mal das Theologiestudium begonnen habe, zu dem kommt man kaum mehr.
Ja.
Also Menschen begleiten in ihren Lebensnöten oder eben in ihren spirituellen Fragen. Da gibt es so viel zu organisieren und zu machen und zu tun, dass das kaum mehr, dass man dazu kaum mehr kommt.
Ja. Ja, genau. Genau, und dann muss es immer noch durch 1000 Gremien durch, wenn man dann mal eine gute Idee hat und dann ist sie immer schon im Keim erstickt. Und
ja, und genau, und es muss durch die 1000 Gremien durch, weil dann erst das Geld fließt.
Ja.
Und deswegen ist für mich einer dieser 16 Aufbrüche, die ich in dem Buch beschreibe, dass die Christenheit von morgen ohne Kirchensteuer lebt. Die finanzieren sich selbstständig.
Mhm.
Die meisten. Also gut, oder die Kirchensteuermittel sind ein Baustein unter vielen anderen.
Ja.
Also Drittmittelakquise ist ein Ding, was viele von diesen Gruppierungen einfach ganz normal auf dem Schirm haben, wie jede andere NGO oder jeder andere Verein auch.
Ja, klar. Ja, spannend. Und
das gibt mehr Unabhängigkeit.
Ja, genau. Ja, klar. Ja, schön. So, da auch nochmal so ganz, also wie du selber sagst, so ohne große Emotion, einfach beobachtend so darüber nachzudenken und dann zu gucken, was dann eigentlich entsteht. Also wenn man dann, weil ich kenne auf jeden Fall auch dieses, also so ein Gefühl von Enttäuschung irgendwie oder auch diese Wut, die wir am Anfang hatten, so dass ich halt so denke, oh nee, man muss irgendwie anders drüber reden und bitte nicht so, bitte nicht so eng. Aber stattdessen einfach zu sagen, ja, okay, also das, worum es geht, ist ja da so. Und das wird sich auch durchsetzen.
Ja.
Durch uns als Menschen und dann einfach mal gucken, was kommt. Also ohne dann so festzuhalten an dem und dann irgendwie daran zu doktoren, was jetzt da ist und wie man es anders machen muss, stattdessen einfach zu sehen, ja, okay, mal gucken, was sich entwickelt, wenn wir das einfach loslassen.
Ja. Und es ist deswegen kein Reformprogramm für die Kirche, weil das werden wahrscheinlich zum größten Teil kleine Initiativen bleiben. Aber mir ist in dem Zusammenhang dann das Jesuswort wieder total neu wichtig geworden. Ihr seid das Salz der Erde. Ja? Mhm. Salz mhm. ist, also die Kirche ist nicht Salz der Erde, die Kirche ist der Teig. Ja? Also Salz ist nur in kleinen Mengen überhaupt verträglich. Ja? Ja. Also insofern ja. finde ich es gar nicht schlimm, wenn es nur noch wenig Christen gibt, die wirklich wissen, ja. was damit gesagt ist, mhm. wenn sie sagen, ja. ich bin christlich. Ja. Ja. Es reicht. Es muss nicht, ja. Es muss nicht die ganze Gesellschaft christlich sein.
Ja. Ja.
Und das geht, da kommen wir jetzt wieder, schlage ich schnell mal wieder einen Bogen zurück zur Anmut der Welt.
Ja.
Dieser Gedanke ist natürlich nur dann möglich, wenn ich sage, oder wenn ich loslasse diesen Gedanken, nur wer sich zu Jesus Christus als seinem persönlichen Herrn und Heiland bekennt, der hat dann eine Chance im ewigen Gericht und kommt ins ewige Leben und alle anderen werden in der ewigen Pein mohren. Ja? Wenn ich dieses Bild habe, dann ist klar, dann müssen möglichst alle christlich werden.
Ja.
Aber wenn ich dieses Bild nicht mehr habe, sondern sage, wir sind alle, ganz egal, wer, wo, wie wir leben, wir sind alle in Gottes Liebe aufgehoben und geborgen und das von A bis Z und von Anfang bis Ende und von oben bis unten und durch. Mhm. Und es wird auch uns durch das Ende dieses irdischen Lebens hindurchtragen und so weiter. Wenn ich so an die Sache rangehe, dann kann das Christentum wieder oder können die Christen wieder zum Salz der Erde werden, die eben in einer geringen Dosierung trotzdem der Welt Würze und Geschmack verleihen.
Ja. So, ja. Das ist richtig. Ja, sehr inspirierend, dieser Gedanke, dass es einfach wenige sein können, da bin ich ja noch nie drauf gekommen, aber es ist eigentlich total einleuchtend, weil man wahrscheinlich immer so drinsteckt in diesem Jahr, es muss mehr sein. Und natürlich hat es gleichzeitig auch und also hat es immer auch einen missionarischen Charakter. Also ich glaube, dass das mit drin liegt, darin christlich tiefgläubig zu sein, dass man eben davon weitersprechen will, dass man das teilen will. Aber das bedeutet ja nicht missionarisch in dem Sinne von, also für mich auf jeden Fall nicht, dass ich irgendwen bekehren will oder sowas oder meine, dass ich es besser wüsste oder so, sondern eher ich will halt drüber sprechen.
Genau, es ist auf der Ebene, ich war gestern im Kino, diesen Film musst du dir anschauen, ja? Oder in dem und dem Restaurant, oder hast du schon mal, was weiß ich, Sommerrollen selber gerollt, das musst du unbedingt mal ausprobieren, weil das ist einfach toll, ja? So.
Ja, genau.
Also, ja.
Mhm. Ja.
Und, also es geht, natürlich geht's beim Christsein auch um Leben und Tod. Ja, ja. Aber es geht um das Leben vor dem Tod. Mhm. Ja. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Leben nach dem Tod, das ist geregelt. Ja, da kann ich nichts dafür und nichts dagegen tun. Mhm. Also ich bin da einfach, und du bist genauso, und alle, die hier zuhören und alle anderen, die nicht zuhören, wir sind alle geborgen in Gottes Liebe. Punkt.
Ja. Ja. Ja.
Aber den Trost und die Zuversicht, die diese Erkenntnis vermitteln kann, das würde ich gerne weiter sagen.
Ja, genau. Und was das fürs Leben bedeutet.
Ja, ja. Genau.
Ja. Ja, echt. Und auch fürs eigene Leben und dadurch dann aber auch fürs Miteinander. Denn wenn das wirklich die innere tiefe Überzeugung ist, dann von da ausgehend ist sowas wie ja, so Konkurrenzdenken oder Macht oder irgendwie so Gier, diese Haltungen, die sind von da ausgehend gar nicht möglich, weil sie nicht nötig sind. Also weil es eben diese Angst nicht gibt, weil es nicht dieses Kämpfen müssen gibt. Und natürlich haben wir alle diese Anteile auch in uns. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dann eben diesen, so diesen Trost in sich immer wieder so zu suchen, ja, um von da ausgehend dann auch wieder viel mehr in dieses friedliche Miteinander zu gehen und in dieses,
genau,
ja, in diese Verbundenheit.
Ja. Ja. Genau. Also darum, denke ich, geht es. Also für mich ist auch nochmal ganz, ganz neu deutlich geworden bei der Arbeit an diesem neuen Buch, also wie zentral die Botschaft der Liebe wirklich bei Jesus ist, und wie sehr es um Nachfolge geht im Sinn von, ich gehe meinen Weg, sagt Jesus, also ich gehe den Weg der Liebe, ich gehe ihn konsequent bis hinein ins Leiden und ins Sterben, und macht es mir doch nach. Dann geht es einfach den euch selber und den Mitmenschen besser. Ja, darum geht's.
Ja. So schön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Also anschließend an das, was wir gerade besprochen haben, ich rede immer noch gerne über diese Dinge und freue mich, wenn ich das, was mir so aufgegangen ist, auch vermitteln kann. Also da.
Ja.
Ja. Da ist dann schon, also vielleicht kein missionarischer Eifer, aber einfach eine Freude daran, das, was mir so wichtig geworden ist, auch anderen anzubieten.
Ja,
ob es jemand annehmen
teilen,
mag,
ne?
Und kann, ja, ist dann eine andere Frage. Mhm.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, oder ich bin überzeugt, dass das einfach durch die Bücher auch nochmal ganz andere Menschen auch erreicht. Und also gerade auch Menschen, also ich weiß auf jeden Fall von Menschen, die wirklich sehr ehrlich und tief auf der Suche sind, die dein Buch gelesen haben und denen das weitergeholfen hat, wo schön, andere Sachen nicht geholfen haben. Und
das freut mich sehr.
Ja, ja, das finde ich auch richtig schön. Und, und ich finde das auch, ja, finde das auch so wichtig, also diese Arbeit. Also ja, vielen Dank.
Ja. Sehr gerne.
Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat und dass du ja genauso inspiriert und weit und begeistert daraus hervorgehst wie ich. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Von Herzen, dein